Liebe deinen Nächsten. Das ist sehr wichtig, denn es ist ja auch ein Gebot von Jesus Christus, wo er gesagt hat, liebe deinen Nächsten aus dem Doppelgebot der Liebe. Und so einen Nächsten, einen Freund zu lieben, das ist auch wirklich sehr erstrebenswert. Das ist eine Grundlage von Beziehungen. Es gibt ja auch das Lied, wie köstlich ist es, wenn Brüder beieinander sind. Das drückt das so ein bisschen aus, wenn man so unter Brüdern und Schwestern im Glauben oder mit Freunden zusammen ist, wie schön das ist. Aber ist es gut, da einfach dabei zu bleiben? Dass man einfach nur auf den Nächsten schaut, dass da die Liebe zu dem stimmt, zu seinem Bruder. Und dem Rest, da ist es dann egal. Wenn man das machen würde, dann könnte es im Extremfall vielleicht so werden, wie es die folgende Geschichte beschreibt. Da sucht ein frisch bekehrter Christ nach einer passenden Gemeinde. Er schaut sich da um und hört da wirklich von einer ganz genialen Gemeinde, die super modern ist, die hat wirklich das tollste, schönste, neueste und modernste Gebäude mit einer ganz tollen Inneneinrichtung, mit der besten Technik und alles, was man sich so vorstellen kann. Da ist ein preisgekrönter Chor, der dort immer wieder auftritt und singt. Die Band, die ist weit bekannt und auch geschätzt. Und es hat dort die klügsten und humorvollsten Prediger. Also kurzum, einfach alles, was man sich so wünschen kann, wo man sagen würde, ja, das macht eine tolle Gemeinde aus. Das macht die Gemeinde aus. Und so betet dieser Christ zu Gott, dass er dort aufgenommen wird, dass er dort angenommen wird, dass er dort mit dabei sein kann. Er geht da tief ins Gebet hinein und legt es Gott hin. Und er bekommt dann irgendwann eine Antwort direkt von Gott. Und er sagt zu ihm, also, wenn du das schaffst, dass du dort aufgenommen wirst, dass du dort dazugehörst, dann gib mir doch bitte Bescheid, weil ich habe es noch nicht geschafft. So kann es geschehen, wenn man so in sich abgeschlossen ist, wenn alles nur perfekt und super ist, am Schluss hat niemand anders mehr Platz. Denn das Wichtigste, das wird dabei vergessen. Das untereinander lieben. Aber dann werden halt eben, wenn man so ins Extreme geht, die anderen nicht mehr geliebt. Die haben keinen Zugang mehr. Und das ist eine ernste Sache. Denn dann ist der Zweck von der Gemeinde, dann ist der Zweck von der Gemeinschaft, von der Versammlung für Jesus nicht mehr da. Es ist kein Zweck mehr für ihn. Denn er hat gesagt, nur untereinander lieben, das ist nicht gut. Er sagt das in einem Text aus dem Matthäusevangelium, aus dem 5. Kapitel, den Versen 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus zeigt mit diesen Worten auf, dass unser Leben, unser Verhalten anders sein soll. Es soll anders sein als das normale Verhalten in der ganzen Welt oder aller anderen, so wie das eigentlich ausgedrückt wird. Aber was ist denn eigentlich so das übliche Verhalten in der Welt drin? Was macht man da? Oder was macht man halt eben auch nicht. Meistens ist ja das Ziel von vielen Menschen, dass die eigenen Wünsche, dass die eigenen Ziele, dass die eigenen Bedürfnisse, dass die abgedeckt sind, dass die zum Erfolg führen, dass die erfüllt werden. Und dafür wird alles unternommen. Der Rest, was die anderen Menschen betrifft, ist zuerst einmal egal. Man ist sich da in diesem Moment zuerst mal selber der Nächste. Es werden da kräftig die Ellenbogen eingesetzt, um sich nach vorne zu schieben. Wenn man ein bisschen Fußball betrachtet, sieht man das sehr gut. Wenn da die Fußballer sich um den Ball kämpfen und dann merken, ach, es wird knapp, dann werden kräftig die Ellenbogen eingesetzt, es wird an den T-Shirts gerissen, es wird halt einfach alles unternommen, um möglichst nach vorne zu kommen. Halt, es wird alles auch gemacht, um den anderen zu behindern, wenn es den eigenen Interessen dient. Und wenn es auch so den eigenen Interessen dient, werden auch Zweckgemeinschaften gebildet. Jetzt nicht nur im Fußball drin, sondern überall. Dann schließt man sich zusammen, man hat ja das gleiche Ziel, den gleichen Zweck. Dann ist klar, gemeinsam ist man stärker. Und so werden dann in dem Moment die Freunde gefördert. Sie werden sogar begünstigt. Oder zuerst denkt man an sie dran. Man nennt es ja auch das berühmte Vitamin B. Und da kann es dann auch wieder sein, dass es dann auch wieder ins Ungute hinabfällt. Nehmen wir da zum Beispiel den US-Präsidenten Trump. Der möchte eigentlich am liebsten seine eigene Tochter als UNO-Besonderauftragte von den USA einsetzen. Aber da werden natürlich dann sofort auch wieder die Kritik groß. Ja, Vetternwirtschaft, wer begünstigt zuerst mal seine eigene Familie, was ja auch nicht unrecht ist. Ja, und wie wird mit Personen umgegangen, die man nicht mag oder die einem sogar im Weg sind? Die werden schnell als Feind deklariert. Man versucht, diese Personen zu ignorieren, ihnen sogar vielleicht zu Leide handeln, zu stören oder im schlimmsten Fall sogar zu zerstören. Und da in diese Situation hinein, wie es üblich ist in der Welt drin, da sagt Jesus, wenn ihr gleich handelt, indem ihr eure Freunde liebt und alle anderen nicht, dann seid ihr nicht anders als alle anderen. Aber ihr sollt anders sein. So sagt Jesus zu uns diese Sache. Und dann nennt er eigentlich auch zwei Sachen oder zwei Bereiche, wo wir anders sein können, laut dem Text. Er sagt, liebt eure Feinde und bittet für eure Verfolger. Aber schauen wir zuerst einmal an, was es denn heißt, die Feinde zu lieben. Weil das klingt schwierig. Man kann sich das sehr schnell fragen, geht das überhaupt? Können wir unseren Feind lieben, der uns entgegenhandelt, der uns schaden will? Und das ist gut zu wissen, dass Jesus dies sagt als Gegensatz zu dem damaligen Denken. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten zu dem Zusatz der Nächstenliebe gesagt, liebt eure Nächsten und hasst eure Feinde. Und das korrigiert Christus. Er zeigt auf, Gott, er will keinen Hass. Er will keine Ausgrenzung. Der Zusatz, hasst eure Feinde, der ist nicht von Gott gegeben. Aber die Schriftgelehrten, die haben denn das hinzugefügt, weil für sie ist der Begriff der Nächstenliebe ein ganz eng gesteckter Begriff. Die Juden haben ein 18-Bitten-Gebet. Und dieses 18-Bitten-Gebet ist ein Teil von ihrem Gottesdienst, auch heute noch. Und da heißt es in der 12. Bitte drin, den Verleumdern sei keine Hoffnung. Und alle Ruchlosen mögen im Augenblick untergehen. Alle mögen sie rasch ausgerottet werden und die Trotzigen schnell entwurzle. Zerstöre, zerschmettere, wirf sie nieder und demütige sie schnell in unseren Tagen. Gelob seist du, Ewiger, der du die Feinde zerbrichst und die Trotzigen demütigst. Hinter dieser Bitte steckt halt daneben der Grundgedanke, dass alle Feinde Gottes man hassen muss. Da ist dann auch wieder die Frage, ja, wer ist denn ein Feind Gottes? Wenn man in der Geschichte vorhin gehört haben oder wie es in der Geschichte drin steht vom barmherzigen Samariter, dann wäre klar gewesen für die Pharisäer und so die Schriftgelehrten, ja, da der Samariter, dieser Fremde, da dieser Gottlose, das ist ein Feind Gottes. Aber hasst Gott seine Feinde? Wie Jesus Christus aufzeigt? Nein. Er versorgt alle Menschen mit dem, was sie brauchen zum Leben. Er lässt über allen Menschen die Sonne scheinen, über den Guten wie auch den Schlechten. Er lässt über allen Regen fallen und macht da nicht eine Ausgrenzung und sagt, gut, die, die mir nachfolgen, über denen regnet es immer wieder zu bestimmten Zeiten, denen ihre Felder werden bewässert und bei den anderen, da ist Wüste. Ja, Gott geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn er liebte uns, als wir alle zusammen noch seine Feinde waren. Da hat er uns schon geliebt, hat uns in das Herz hineingeschlossen. Sonst hätte er nicht Jesus auf die Welt gesandt, seinen eigenen Sohn, damit er uns die Liebe von Gott zeigen kann, wieder lernen kann und uns den Weg wieder zu Gott ebnen kann. Jesus hat aus dieser Liebe von Gott heraus unsere Last, unsere Fehlerlast, unsere Schuld von all unseren Fehlern auf sich genommen. Damit wir wieder bei Gott sein können, damit wir wieder aus dieser Liebe leben können und wieder bei ihm sein können. Und so sollen auch wir uns nicht abtrennen, uns abschotten und nicht hassen, sondern bereit sein, dem anderen zu vergeben und den anderen halt eben nicht auszugrenzen. Wobei, laut der Bibel gibt es eine Ausnahme, und das sind die Irrlehrer. Die halt wirklich bei den Menschen das Wort Gottes komplett verdrehen, verändern, umkehren, halt wirklich so richtig zu Leide werken, dass alle von Gott abfallen sollten. Die halt wirklich alles bewusst machen, um zu verunsichern. Die halt eben auch wirklich nicht Gott lieben und ihm nachfolgen. Und bei dieser Personengruppe, da ist es also so, die soll man dann auch nicht lieben und ihnen nachfolgen oder nacheifern, sondern da zeigt die Bibel den anderen Weg auf. Man soll sie ermahnen und wenn es nichts hilft, dann halt meiden. Aber wir sollen sie nicht hassen. Wir sollen da die Möglichkeit offen lassen. Die Möglichkeit, dass ja geschehen kann, dass sich auch so eine Person ändert. Dass sie es erkennt, ihre Fehler, und bereut. Wenn wir das machen, dass wir halt uns eben den anderen nicht hassen, dann ziehen wir eigentlich unsere Hand nicht zurück, sondern wir halten sie weiterhin zur Vergebung offen. So, dass wir eigentlich auch dann ein Zeugnis sind von der Liebe Gottes. Halt, indem wir eben anders sind. Anders als alle anderen, die dann sagen würden, nee, Hände zurück, weg, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Indem wir halt eben hinter die Masken von den Menschen schauen und den Mensch, der dahinter steckt, erkennen. Den Mensch, den Gott auch sieht. Und dann anfangen, für die zu bitten. Bitten, wie es im Text dann heißt, für die Verfolger. Der Stephanus aus der Apostelgeschichte heraus, der ist so ein großes Beispiel, was es heißt, beten für die Verfolger. Weil er hat das gemacht. Er hat für seine Verfolger gebeten, selbst als sie ihn steinigten. Da war seine letzte Handlung noch, er hat für sie gebeten und für sie gebetet. Ich finde es auch spannend, selbst die frühere Kirche in den ersten Zeiten, die in der Verfolgung drin war, die hat auch gebeten. Und zwar für König und Obrigkeit. Für die, die den Befehl herausgegeben haben, dass sie verfolgt werden. Für die wurden gebetet. Und das haben auch die Märtyrer gemacht. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, wie kann man das? Wie geht das? Für jemanden bitten, der einem ans eigene Leben will? Das ist nur möglich, wenn Gott uns dazu befähigt. Wenn er uns dazu die Kraft gibt und er ermöglicht für uns alle die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit ihm, eine Liebesgemeinschaft. Denn Gott, er liebt uns alle. Er hat uns alle tief in sein Herz eingeschlossen. Da haben wir einen festen Platz. Und durch diesen Einschluss können wir dann auch Gott ihn lieben. Dazu befähigt er uns. Und dann können wir aus dieser Liebe heraus Kraft schöpfen, damit wir auch den Nächsten, damit wir auch andere lieben können. So wie Gott es gemacht hat. Er ist eigentlich für uns ein Vorbild, dem wir nacheifern können. Denn er gibt uns Hoffnung, dass es nicht einfach so bleibt, sondern wir dürfen wissen, irgendwann einmal dürfen wir ihn sehen, dürfen wir bei ihm sein. Wir erleben dann Gott, wir dürfen heimkommen zu Gott. Und daran dürfen wir uns festklammern. Er gibt uns Leben. Leben hier auf der Erde, er gibt jedem Menschen das Leben. Ohne ihn würde niemand von uns leben. Aber er gibt auch den Nachfolgern von Jesus Christus, die ihm nachfolgen, das ewige Leben. Das Leben bei ihm in der Ewigkeit. Ein Leben in Liebe. Und so gibt es eigentlich kein größeres Vorbild als Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, der für uns auf die Erde gekommen ist, um uns zu suchen, um uns zu finden und wieder zurück zu Gott zu bringen. Und das Geschenk der Rückkehr und der Liebe, das bietet er uns die ganze Zeit an. Er bietet es jedem Menschen, jedem von uns, aber auch jedem anderen Menschen, die ganze Zeit an. Und es braucht nur genommen zu werden. So groß ist seine Nächstenliebe zu uns. Nun ist es so, dass seine Liebe, die Liebe von Gott, nicht einfach duldet. Denn dulden würde heißen, man wartet auf den anderen. Bis der kommt, bis der zuerst mal reagiert und den ersten Schritt macht oder sich irgendwie aktiv wird und etwas unternimmt. Aber Gottes Liebe hingegen geht auf den anderen zu. Sie geht ihm nach. Denn das hat auch Gott gemacht. Er ist auf uns zugegangen. Er ist uns nachgegangen. Und diese Liebe, die gibt Gott uns, damit auch wir das Gleiche machen können. Aber trotz dieser Möglichkeit, dass wir das tun können, trotz dieser Option, lieben zu können, können wir nicht gleich lieben wie unser Herr und Gott im Himmel. Wir sind immer noch Menschen, aber was wir tun können, ist danach zu trachten, so zu lieben. Dass wir halt wirklich es versuchen zu unternehmen, den nächsten Menschen zu lieben. Unsere Freunde, wir aber auch alle Menschen, die wir halt nicht so mögen, wo wir vielleicht irgendwie ein Bedenken haben oder wir sagen, dass wir da halt trotzdem versuchen wollen, diese zu lieben. Selbst dann, wenn sie uns aus unseren Augen heraus nichts Gutes tun wollen. Das macht die Gotteskindschaft aus, dass wir es halt eben wollen und es dann auch versuchen umzusetzen. Wenn es klappt, wenn wir das machen können, dann freut sich der Himmel. Und wenn es nicht klappt, dann hilft uns Gott auf. Er tröstet uns und ermutigt uns, es nochmals zu versuchen, unseren Nächsten zu lieben, den Nächsten, den Gott uns aufs Herz legt. Amen.